Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Alle, die eine Psyche haben, können auch psychisch krank werden, ganz klar. Inzwischen ist aber auch klar, dass es einige Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und deshalb wird es in dieser Folge ganz exklusiv um die psychische Gesundheit von Männern gehen. Diese Folge ist aber natürlich auch genauso interessant für Frauen. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Professor Dr. Marc Ziegenbein. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor der Warendorf-Klinik in Niedersachsen. Das Besondere ist, dass es dort eine Tagesklinik nur für Männer gibt. In den nächsten Minuten werden wir darüber sprechen, wie genau Tageskliniken eigentlich funktionieren, welche Vorteile solche Angebote für Männer oder eben auch für Frauen haben können. Und wir werden uns damit beschäftigen, warum Männer oft unbemerkt leiden, ob es besondere Warnsignale gibt, auf die man bei sich selbst oder auch bei dem Partner achten sollte, ob es auch typische Risikofaktoren für eine psychische Erkrankung bei Männern gibt und natürlich auch, was Männer für ihre psychische Gesundheit tun können. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage, hallo Marc, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Lieben Dank, René, herzlichen Dank für die Einladung.
Stress ist ja etwas, was wir alle in unserem Leben kennen, auch herausfordernde Phasen, Schicksalsschläge, wo wir vielleicht auch mit besonders traurigen Sachen, mit Verlusten, mit Enttäuschungen zu tun haben. Deshalb interessiert mich als erstes erst einmal, wie du deine Psyche schützt und stärkst, um einerseits gut mit all dem umgehen zu können, was auch in deinem Leben stressig und anstrengend ist oder eben auch, wenn du merkst, da sind krisenhafte Zeiten, was dann so deine Maßnahmen, was sind deine Strategien?
Also mir ist immer ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass es eben neben der Arbeit auch ausreichend Zeit gibt, die man beispielsweise mit sozialen Kontakten füllen kann, die man dazu nutzen kann, Dinge für sich zu tun, wo man so das Gefühl hat, die füllen mich wieder ein bisschen mit Energie auf, die tun mir tatsächlich gut. Das klingt manchmal so ein bisschen eher fast ja nach Banalitäten, aber das sind extrem wichtige Sachen. Manchmal, da muss ich sogar sagen, ist es fast auch so, dass ich so Selbstinstruktionen mir gebe, so ein Stück weit halt immer nochmal achte drauf oder das, was ich dem Patienten vermittle, sollte ja eigentlich natürlich genauso für einen selber oder auch für das ganze Team gelten. Und mit solchen Dingen ist man immer ganz gut unterwegs oder sich auch immer so zu vergegenwärtigen, wenn ich am Wochenende rausgehe oder wenn ich nicht so durch die Natur haste, dann kann ich da wieder Energie tanken, auffüllen. Also all solche Mechanismen sind durchaus probat.
Diese Selbstinstruktionen, die du dir aufgibst, von denen du gerade gesprochen hast, das könnte ja eigentlich auch schon so ein erster kleiner Tipp sein an alle, die uns gerade zuhören. Und es hat, finde ich, auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Also zu spüren, oh, da bin ich vielleicht im Ungleichgewicht oder Mensch, ich weiß doch eigentlich, was mir gut tut, was ich brauche und sich selber immer wieder daran zu erinnern in einem guten Dialog. Kannst du uns noch vielleicht ein bisschen genauer erzählen, wie diese Selbstinstruktionen bei dir ablaufen? Wann ist so ein Triggerpunkt? Weil häufig sind wir so im Autopiloten, dass wir gar nicht merken, dass wir uns gerade schädigen oder wir haben diese Idee, ja, es geht halt nicht anders, wir müssen da jetzt so durch mit diesem Stress oder so. Also woran merkst du, jetzt ist es Zeit für eine Selbstinstruktion und wie läuft das so bei dir ab?
Also ich habe tatsächlich so ein bisschen unterschiedliche Mechanismen. Einen Teil habe ich wirklich auch für mich aufgeschrieben. Also wenn man so wie so eine kleine Gebrauchsanweisung, das ist das, was auch unsere Patienten häufig gerne sagen, könnte ich nicht was für mich nutzen, wo so draufsteht, wie ich Situationen besser bewältigen kann. Das ist natürlich immer nur das eine. Ganz wichtig, was du gesagt hattest, wie merke ich oder wann wende ich sie dann an? Also ich gucke bei mir immer, wenn ich so merke, ich nehme Dinge mit nach Hause oder beispielsweise gibt so einige Nächte, wo man irgendwie schläft, dauernd über Sachen anfängt, auch nachzudenken, dass ich dann auch für mich sage, okay, das sind schon so gewisse Warnsignale, da scheint sehr, sehr viel Stress im System zu sein, kann ja auch Stress beruflich, privat kumulierend an unterschiedlichen Stellen sein. Gab auch mal Zeiten, das ist eher, wenn man so Verfahren für sich erlernt, dass man sich wie so Merkpunkte setzt. Das kann etwas sein, dass man sich irgendwie einen roten Punkt an einen Monitor klebt oder so, immer wieder so ein bisschen so dieses, wenn man das oft genug macht, setzt dann quasi automatisch so eine Art Reminder ein, wenn ich den Punkt sehe, okay, Moment, hast du heute vielleicht auch schon mal eine Zeit drüber nachgedacht und für sich geschaut, was kannst du machen, dass du einfach insgesamt, sagen wir so, achtsam, stabil auch durchs Leben gehst.
Ja, vielen Dank für diesen Impuls schon mal. Tagesklinik ist das Stichwort. Bevor wir auf die Männergesundheit nochmal ganz genau schauen, möchte ich mit dir gerne über diese Tagesklinik sprechen, über dieses Verfahren, über dieses Prinzip, weil das kennen aus meiner Erfahrung recht wenig Leute. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, wie läuft das ab? Du kannst gleich ein bisschen genauer erzählen. Kann man sich denn Tagesklinik so vorstellen, wie zur Arbeit gehen und dann eben wieder nach Hause gehen und man macht halt nicht an der Werkbank irgendwie was oder im Büro, sondern man arbeitet an sich?
Ja, das ist ein wirklich sehr treffliches Bild. Also wir haben auch Patienten, die genau das sagen. Das ist so wie, ich nenne es mal so, ich komme hier zur Arbeit an mir, zur Arbeit unter Umständen auch an meiner Seele, Körper, Psyche. Die meisten kennen ja tatsächlich so die Versorgungsmodelle. Wahrscheinlich, es gibt was Stationäres, da werde ich aufgenommen, da habe ich mein Bett im Krankenhaus. Und es gibt das ambulante Versorgungssystem. Ambulant, eben ich nehme Termine beim Arzt war in der psychiatrischen Versorgung, haben wir immer gemerkt, irgendwie braucht es auch noch etwas dazwischen. Und das ist tatsächlich dieses Modell der Tageskliniken. Das sind Angebote, die von Montag bis Freitag tatsächlich laufen. Beispielsweise um 8.30 Uhr starten, bis 16 Uhr andauern. Also schon so sehr alltags- und lebensnah. Oder was du eben gesagt hast, ich gehe irgendwo hin zur Arbeit, ich gehe aus dem Haus, und das steckt natürlich auch an der Stelle mit drin. Und es hat natürlich den riesen Vorteil, dass die Menschen aber weiterhin zu Hause schlafen können, dass sie die Wochenenden haben, was wir auch ganz bewusst nutzen für Räume, um zu üben, Dinge, die ich jetzt im Rahmen der Behandlung gelernt habe, schon mal in den Alltag mit reinzutragen, mich vielleicht auch mal im direkten Dialog ausprobieren, sei es eben mit Partnerin, Partner oder auch im Arbeitskontext. Und das hat sich zunehmend bewährt und wir versuchen oder die, kann man eigentlich fast sagen, die meisten Kliniken versuchen auch eher den Weg, diese Tageskliniken möglichst zentral irgendwo in den Städten zu platzieren, so dass sie so mitten im Leben drin sind. Wir haben auch immer noch Patienten, die ganz klar sagen, ist für uns einfacher, dahin zu gehen, weil so Worte wie Psychiatrie sind immer noch ein Stück weit stigmatisiert. Und wenn da irgendwo Tagesklinik steht, manchmal ist das auch im Haus, da ist eine Rechtsanwaltskanzlei oben drüber oder ist noch eine andere Institution drin, da ist tatsächlich die Schwelle deutlich niedriger und es ist einfacher, das wahrzunehmen.
Ja, interessant. Also, dass man eben nicht für 2-3 Monate in die Psychiatrie geht oder in eine andere Klinik stationär ist, sondern tatsächlich sagt, ich gehe dahin, ich bin wieder zurück, ich bin bei meiner Familie, bei meinen Freunden, auch in der Nachbarschaft sichtbar und mein normales Leben läuft sozusagen weiter, aber es gibt trotzdem so einen ganz starken Fokus auf meine Gesundheitsthemen. Ich finde es ganz interessant, wenn Leute eine Kur machen, dann ist häufig die Empfehlung von den Expertinnen und Experten, dass sie gar keinen Besuch bekommen sollen in der Klinik, in dem bei dem Kuraufenthalt, man macht jetzt eine Kur an der Ostsee oder irgendwo anders, weil sie sagen, dass das stören könnte, dann eben wieder zusammenzukommen mit den, ja, auch mit den Stressoren vielleicht, die ja auch da sind, mit den unausgesprochenen Konflikten und dass das vielleicht auch so eine tiefe Reflexion schädigen kann. Was sind so eure Erfahrungen damit?
Sicherlich kann Abstand, Distanz auch durchaus gut tun. Wir haben aber eher die Erfahrung gemacht, wir gucken auch so Dosen zu wählen oder mit den Patienten zu besprechen, dass vielleicht so die ersten 2 Wochen oder 3 Wochen jetzt das gar nicht unbedingt eine Rolle spielt, dass noch jemand mit dazukommt von außen. Aber ganz wichtig ist natürlich das, was ich an Problemlösestrategien oder wo ich so meinen kleinen Werkzeugkasten mit gefüllt habe, den eben im Alltag aber auch auszuprobieren. Weil ich glaube, gerade so, wenn man vorher gesagt, so Kur- oder Reha-Maßnahmen, merkt man inzwischen auch, dass die dann oft doch noch irgendeine Nachsorge anschließen müssen, weil dann geht's eben darum, wie kriege ich das im Alltag umgesetzt oder ist doch relativ schnell klar, die Probleme sind so manifest und überformen wieder alles. Also wir sind immer eher näher dran zu sagen, das, was möglichst alltagsnah stattfindet, hat auch in der Regel eine deutlich höhere Chance, auch von einer langfristigen Stabilität oder eben auch so dieses, was habe ich mitgenommen, weil fast so ein bisschen wie das vorherige. Manchmal erinnern sich die Patienten auch so, okay, die Tagesklinik, die war hier gar nicht weit weg und treffen sich noch mit anderen. Das habe ich natürlich, wenn ich so Kur oder mit viel Distanz arbeite, leider nicht in dem Maße. Ich kann mich virtuell treffen, das ist möglich, aber aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, so den wirklich persönlichen Kontakt dann auch zu haben, so auch da nicht zu unterschätzen. Die Gruppe der Patienten untereinander ist ja auch immer ein ganz, ganz hilfreiches und früher sprach man da auch immer so von therapeutischen Konstrukt und das ist nach wie vor tatsächlich immer noch wirklich richtig gut.
Ja, Vorbereitung unseres Gespräches habe ich mir eine Doku angeschaut über eure Klinik, die gedreht worden ist von einem Fernsehsender. Und da sagt auch einer dieser Patienten ganz zu Beginn, dass für ihn die anderen vielleicht sogar noch viel wichtiger waren als das Therapeutenteam, weil er da plötzlich gesehen hat, denen geht's ja auch so wie mir. Und das ist ja etwas, was man zum Beispiel in der Einzeltherapie dann gar nicht so hat, wenn man da einmal, zweimal pro Woche hingeht, nach der Arbeit, vor der Arbeit, wie auch immer, dass man so das mitkriegt. Aha, wie reden die anderen über ihre Probleme oder was sind denn bei denen so Hindernisse und Hürden und auch dieser Vergleich oder auch dieses Hören, was andere für Strategien ausprobieren, das fehlt dann natürlich. Und auch da in dieser Doku wurde auch ganz schön herausgearbeitet, dass da ja so Freundschaften im Grunde genommen entstehen oder enge Bindungen und man sich eben auch wieder verabredet, weil man ja in der näheren Umgebung wohnt, um wieder zusammen zu sein. Sicherlich gibt es auch nicht die eine perfekte, über alle Ebenen ideale Variante, wenn man eine Therapie machen möchte, aber es gibt eben, und das finde ich ganz wichtig, so verschiedene Angebote. Man kann es nach der Arbeit machen, wenn man eben einmal pro Woche eine Therapie machen möchte. Man kann stationär sein und raus sein aus dem Alltag und ganz woanders sein und dadurch vielleicht auch nochmal ganz andere Einflüsse bekommen. Man kann Tagesklinik machen. Und bei euch ist es ja so, man kann dort an Gruppensitzungen teilnehmen, man hat auch Einzelgespräche, man hat auch Aktivitäten. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen reinführen, wie ist so der Ablauf von so einem Tag?
Genau, also wir versuchen für jeden Patienten einen sogenannten individuellen Wochenplan zusammenzustellen, der natürlich immer wieder eine Anpassung, eine Überarbeitung auf die jeweiligen Bedürfnisse erfährt. Oft ist es so, dass der Tag eher mit einer Morgenrunde startet, wo es beispielsweise auch darum geht, entweder wird ein spezifisches Thema bearbeitet oder auch, wenn es das Wochenende gewesen ist, dass Patienten selber dann auch Themen reinbringen oder sagen, ich habe wieder einen Konflikt zu Hause gehabt und hattest du eben auch angesprochen, dann schon allein diese Gruppenkonstellation häufig dafür nutzen, vielleicht auch von anderen, dem Nicht-Therapeuten, aber trotzdem hochtherapeutisch wirksam, eben den Mitpatienten hören, okay, ich habe da mal das für mich ausprobiert, muss jeder natürlich schauen, ob es probat ist für die eigene Ausrichtung. Dann gibt es mindestens ein Einzelgespräch pro Woche. Das sind in der Regel tatsächlich dann psychologisch-psychotherapeutische oder ärztlich-psychotherapeutische Gespräche. Bei dem ärztlich wird natürlich auch deutlich, es geht auch zum Stück, zumindest am Anfang durchaus auch mal um Medikamente oder Medikation. Wir sehen halt nicht selten auch Männer, die kommen und hatten vorher ganz viel so körperliche Symptome und dann haben sie ganz viel Medikamente bekommen und eigentlich hat man lange nicht dran gedacht, dass eine seelische Thematik dahinter steckt. Und da ist es uns immer wichtig, man kann dann auch viel klären, bestimmte von den Dingen wieder rausnehmen. Dann hattest du schon das wichtige Wort Achtsamkeit erwähnt. Wir haben einiges an achtsamkeitsbasierten Gruppen, die mit implementiert sind, wo es wirklich darum geht, Umwelt wieder anders wahrzunehmen. So ein Beispiel, man bittet die Patienten eine halbe Stunde durch eine recht große Parklandschaft bei uns in der Klinik, um da durchzugehen und danach so Eindrücke zu schildern. Und dann hast du natürlich die Fraktion, die nach 20 Minuten schon zurück ist und fasst so ein bisschen wie so den Arm hoch und hey, wir haben gewonnen. Und wenn man dann so fragt, Mensch, was haben Sie denn gesehen auf dem Weg? Dann wird doch deutlich, dass es so dieses, okay, ich bin eigentlich nur da durchgehastet und durchgehetzt, so wie ich es die ganze Zeit in meinem Alltag auch getan hat. Das sind so Sachen, die kommen richtig gut an. Wir haben auch so sportzentrierte Dinge, was viel auch um innere Aggression, Anspannung geht. Wie kann ich die auf der einen Seite abbauen? Wie kann ich aber auch meine Sinne mal wieder zentrieren? Deswegen gibt es auch Bogenschießen. Es gibt so Möglichkeiten auch des Kletterns, sich gegenseitig sichern, sich wieder Halt geben. Also mit solchen Bildern kann man sehr gut arbeiten. Und auch wieder kommen wir ein bisschen bei der Körperlichkeit an. Wir haben auch inzwischen, was sehr gut von den Patienten konnotiert wird, so eine Koch- und Genussgruppe implementiert. Da steht dann nicht vorne jemand mit einem erhobenen Zeigefinger und sagt, okay, Sie dürfen diese Woche nur so und so viel essen, sondern es ist ein gemeinschaftliches Zubereiten. Es ist sich Gedanken darüber machen, was kann schmecken, was kann helfen. Und da wird auch oft deutlich, dass manche gar nicht mehr so ein Gefühl für, ja, wonach schmeckt es eigentlich, sondern auch da so dieses, es wird reingeschaufelt, es wird manchmal wieder das Problem dann weggegessen. Also ein möglichst vielschichtiges Programm und natürlich auch die Möglichkeit, Angehörige, Partner mit hinzuzuziehen, weil wie oft bei psychischen Erkrankungen ist es selten eben nur ein Problem des Betroffenen, sondern es weitet sich immer auf die Umgebung aus und die Umgebung spielt eine essentielle Rolle auch in Entstehung, Genese, Aufrechterhaltung der Erkrankungen.
Ja, und das ist sicherlich, wenn du jetzt dieses Programm so dargestellt hast, auch etwas sehr Niedrigschwelliges, wo dann vielleicht auch gerade Männer an der Stelle sagen, aha, okay, ich muss nicht 8 Stunden lang im Kreis sitzen und über meine Gefühle reden. Jetzt ganz stereotyp und plakativ mal so aus der Kiste rausgeholt, sondern da kann ich mich auch bewegen, da gibt's Sportsachen, da gibt's andere Aktivitäten, die mich vielleicht auch herausfordern. Bogenschießen, habe ich Lust drauf? Und was kann ich auch durch das Bogenschießen vielleicht auch wieder über mich lernen, über meinen Stress Level, über Umgang mit Scheitern, mit Rückschlägen und all diese Sachen. Das ist ganz interessant. Und Tageskliniken gibt es ja nun schon länger und die sind ja immer gemischt gewesen, Männer, Frauen. Und 2011 seid ihr die erste Tagesklinik nur für Männer geworden. Das war ganz neu in Deutschland. Inzwischen gibt es noch ein paar weitere. Es gibt auch Tageskliniken für Frauen, kann man an der Stelle auch sagen. Vielleicht auch ganz wichtig für alle, die gerade zuhören und sagen, Mensch, ich hätte sowas vielleicht auch gerne als Frau. Ja, gibt es auch. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil, hier die Geschlechter zu trennen?
Also grundsätzlich hatte uns damals erstmal so ganz, ganz schnöde gesagt die Datenlage bewogen, weil wir gesehen haben, okay, Männer haben weniger Möglichkeit, Gesundheit für sich wahrzunehmen, kommen deutlich später häufig auch in Behandlung und wir dann immer wieder so aus der Patientengruppe insgesamt auch so Rückmeldungen gerade von Männern kriegten. Ach, eigentlich wäre es einfacher, wenn wir so untereinander wären. Dann könnte ich vielleicht über manche von diesen Dingen viel besser reden oder so dieses, ja, die Mitpatientinnen, die können so präzise ihre Emotionen äußern. Das schaffe ich gar nicht. Also auch ganz viele an der Stelle total verstummt sind. Und dann haben wir hin und her überlegt, ob es nicht doch eine Chance sein könnte, da ein spezifisches Programm auf den Weg zu bringen. Wie man vorher gehört hat, sind das ja auch viele Elemente, die kannst du genauso in einer gemischtgeschlechtlichen Tagesklinik natürlich auch mit anwenden. Wir haben noch so ein paar Spezifika drin, wie auch so gewaltfreie tatsächlich Kommunikation und hatten dann am Anfang auch immer die Patienten gebeten, uns zurückzumelden. Ist das was Sinn macht oder wie empfinden sie das tatsächlich für sich? Und dann kam auch rasch wieder so dieses, also das ist ja was ganz Spezielles für uns, hat vielleicht auch so eine narzisstisch positive Komponente in dem Moment. Da ist was Spezielles und das ist nur für mich zurechtgeschnitten und das kann ich für mich wahrnehmen. Und auch so dieses, ja, hier muss ich mich nicht verstellen, hier in der Gruppe darf ich so sein, wie ich tatsächlich bin. Und wenn man dann immer wieder nachfragt, gelingt Ihnen das mit Frauen nicht, dann kommt häufig doch so dieses, naja, dann falle ich aber ganz schnell wieder in meine Rolle rein oder versuche hier so für alle den total starken, durchhaltefähigen Menschen nochmal zu zeigen, der bin ich aber gar nicht mehr.
Also teilweise vielleicht auch fast schon so ein bisschen so ein Placebo im Sinne von, da gibt's etwas, was nur für mich zugeschnitten ist als Mann und ich fühle mich da irgendwie aufgehobener und wohler und kann mich dann vielleicht auch mehr zeigen, mehr gehen lassen. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob es nicht auch einem etwas nimmt, also zum Beispiel auch zu sehen, wie die Frau dann über ihre Emotionen sehr differenziert spricht oder eben auch sich vor einer Frau zu öffnen, zu zeigen, vielleicht auch über diese Hemmschwelle rüberzugehen, aus der Komfortzone rauszugehen, sich eben auch aus seinem eigenen Männerbild vielleicht zu zeigen und zu sagen, ja, ich bin nicht nur der starke, große 2 Meter Mann, der alles hinbekommt, sondern mir geht's schlecht, ich habe Angst, was auch immer. Also fehlt nicht auch eine ganz wichtige Komponente, weil man im Alltag natürlich doch auch wieder mit Frauen zu tun haben wird.
Genau, sehr, sehr berechtigter Aspekt. Insofern haben wir natürlich auch im Team, das ist kein reines Männerteam, sondern wir haben relativ viele Kolleginnen und Kollegen, Therapeutinnen dort auch beschäftigt. Und was ganz essentiell ist, tatsächlich natürlich auch die Umwelt oder die Außenwelt mit einzubeziehen, also Partnerin einzuladen. Manchmal geht es auch um so ganz spezifische Arbeitsplatzkonflikte, wo aber auch dieses Rollenbild durchaus mit reinspielt und da auch so eine Dosis zu finden. Weil sonst ist die Gefahr, muss man sehr klar sagen, wenn man sich dann nur so in dieser eigenen Welt abkapseln würde, natürlich gegeben, weil im Alltag werde ich immer wieder mit den anderen Punkten konfrontiert. Dem muss man Raum geben.
Und jetzt haben wir so ein bisschen Stereotyp über Männer, Frauen gesprochen. Frauen können gut über Emotionen gesprochen, haben wir so mal in den Raum geworfen. Und Männer vielleicht nicht so. Und in der Tendenz ist das schon etwas, was ich auch wahrnehme, wenn ich Workshops in Unternehmen mache. Da habe ich ja gemischte Gruppen. Es kommen mehr Frauen häufig als Männer, wenn es ein freiwilliger Workshop ist. Und ich erlebe auch in der Tendenz, dass Frauen da mehr vielleicht drin aufgehen, auch ganz gut andocken können, viel Freude haben beim Mitmachen. Ich habe aber auch viele Männer, die das genauso machen, die ganz empfindsam sind, die da ganz breite Wörter finden für ihre Emotionen. Aber ich erlebe dann natürlich auch öfter Männer als Frauen, die ganz schnell auch dicht machen und sagen, was ist denn das jetzt hier? Gewaltfreie Kommunikation, so ein Kasperle-Theater oder dann so mit verschränkten Armen da sitzen. Also in diesen stereotypen Vorteilen steckt so ein kleiner Kern Wahrheit. Nicht im Einzelnen, nicht jeder Mann, nicht jede Frau, aber auf die Gesamtheit betrachtet. Meine Frage an dich, ist das auch eine Erfahrung, die du dann in der Klinik machst? Ihr habt ja eben auch gemischte Gruppen, ihr habt eben auch andere Gruppen. Also sind es dann Männer, die durchaus empfindsam schon sind und sagen, ich habe da auch Freude dran, ich habe da Lust dran? Oder kommen manche Männer eben auch sogenannt als letzter Strohhalm, weil sie sagen, so jetzt muss ich das machen, ich muss da durch, ich habe da gar keinen Bock morgens hinzugehen um 8.30 Uhr und was zu bequatschen, was privat ist, was mich schwächt und habe auch gar keine Hoffnung, dass durch Reden irgendwas besser werden könnte und dass es auch erstmal ein ganz langes Hadern und Ausprobieren dann bedeutet?
Ist so genauso, wie du deine Gruppen eben beschrieben hast, haben wir natürlich auch so dieses Spektrum tatsächlich derer, die sich sehr gut öffnen können, die vielleicht auch schon, wenn man genau hinguckt, oft im Vorfeld schon mal eine positive Erfahrung mit Therapie gemacht haben, gesehen haben, gut, da kann ich was drüber verändern, aber ein nicht gerade unwesentlicher Anteil, der doch eher so in diesem recht stereotypen Rollenbild nochmal kommt. Deswegen haben wir auch in den ersten 2 Wochen tatsächlich, ist so unsere Aufgabe, wie gewinnen wir jetzt die Patienten für uns? Weil du hast vorher so plakativ gesagt, aber was machen die damit hier? Also wir haben einige, die auch sagen, jetzt kommt hier wahrscheinlich so ein Klangschalenkram oder was soll das ganze Zeug hier und kann mir doch sowieso nicht helfen. Und da geht's dann schon darum, also zu zeigen, ihr könnt Sachen für euch übernehmen, ihr könnt Dinge davon anwenden, ihr könnt sie verändern und machen es manchmal auch so, dass wir sagen, okay, dann geben Sie uns eine Chance. Wir nehmen 2 Wochen, betrachten wir es vielleicht sogar so wie eine Probezeit, die gilt für beide Seiten. Wir gucken, schaffen wir hier einen Weg für Sie zu finden. Und darauf können sich zumindest viele erstmal einlassen. Manche gut merken für sich, ist es doch nicht so der passende oder richtige Ort. Bei den meisten ist es aber dann tatsächlich so, dass die nach den 2 Wochen gut im Programm drin sind, was am Ende eines Aufenthalts eher häufig dazu führt, zu einer Selbstreflexion. Ach, warum habe ich denn die ersten 2 Wochen eigentlich nicht besser für mich genutzt? Wo man dann auch sagen muss, es war aber eine wichtige Phase, wenn dann nochmal irgendwann Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Behandlung entsteht, dann können die meistens aber sofort andocken. Also da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Aber es kann eben durchaus mal so ein Kämpfchen sein. Manchmal entstehen auch so Eindrücke, das ist hier jetzt wie, ich sag mal so, wie früher Ferien, Jugendlager. Ich kann jetzt hier erstmal alles Mögliche machen. Also da muss man in der Gruppe teilweise als Moderator ganz gut schauen, dass das dann nicht in so eine spezifische Atmosphäre überführt wird. Aber da sind wieder die Patienten natürlich wichtig, die schon länger da sind, die dann erstmal sagen, ja, also haben wir auch gedacht, aber schau, jetzt ist es tatsächlich anders geworden und kann ich mir über die auch vorstellen.
Ja, die Gruppe beginnt also nicht am 1. Oktober und ist dann 2 Monate zusammen, sondern das ist ein fließender Prozess. Die Gruppe formt sich sozusagen immer wieder neu. Leute kommen und gehen und 2 Monate ist der Zeitraum.
Also in der Regel im Durchschnitt bleiben die Patienten um die 6 Wochen bei uns. Wir gucken natürlich individuell. Es gibt auch welche, wo es tatsächlich nur 4 Wochen sind oder bei anderen, wo dann doch erst im Verlauf deutlich wird, dass so jemand, der primär gekommen ist mit einer Depression, aber man im Verlauf doch sieht, da stecken noch einige andere Thematiken dahinter, dann wird natürlich individuell auch ein längerer Zeitraum ermöglicht.
Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen tiefer auf das Thema Männergesundheit schauen. Du hast schon hier und da so Dinge eingeblendet. Mit was für Themen kommen denn dann die Männer, beziehungsweise was sind denn so psychische Erkrankungen, die Männer in besonderer Weise betreffen oder vielleicht auch anders betreffen als Frauen?
Die meisten der Patienten, die wir jetzt in diesem tagesklinischen Kontext sehen, kommen tatsächlich mit der Gruppe der sogenannten affektiven Störungen. Das heißt, Depression, Angststörungen spielen eine große Rolle. Da fängt es aber schon an, wenn wir jetzt auf Depressionen gucken, dann gibt es Diagnosekataloge, da würde beispielsweise drinstehen, die Hauptsymptome wären eine tiefe Traurigkeit, eine Antriebsminderung, all solche Symptome. Damit kommen aber oft die Männer gar nicht unbedingt am Anfang zu uns. Da ist es eher so dieses, ich habe nochmal alles gegeben, Schlafstörungen, irgendwelche Schmerzsyndrome, also ganz viel so auf der Ebene der Körperlichkeit. Das sind auch alles Symptome, die sich im Diagnosekatalog einer Depression finden, würden aber eher sogenannten Nebensymptomen zugeordnet. Ein Patient hat das auch mal so schön beschrieben, der hat gesagt, na, Sie müssen sich das so vorstellen, wie ich bin immer auf der Überholspur gewesen. Natürlich habe ich schon gemerkt, dass eigentlich der ganze Wagen auseinanderfällt, aber ich musste trotzdem immer noch so für mich, um auch vor mir bestehen zu können und so ein, eben auch im Sinne sozusagen des eigenen Selbstwerts immer weiter Gas geben. Also das ist schon an der Stelle durchaus unterschiedlich. Nicht selten neigen Männer dann leider auch dazu, Lösungsstrategien eben dieser Stress, Phasen, Depressionen auf einer anderen Ebene zu versuchen, sich da Linderung zu verschaffen. Also es geht auch immer mal wieder um Suchtmittelkonsum. Also dann wird dann doch abends irgendwo mehr Alkohol getrunken, weil ich ein bisschen besser schlafen kann dann dadurch. Oder ich versuche dann nochmal exzessiv Sport zu machen. So hört hier immer so ein bisschen so die Anteile, würde man modern vielleicht auch immer wieder sagen, na, das klingt doch auch so ein Stück weit nach Burnout. Ja, das sind Elemente, die sich darin finden, aber es ist eben schon tatsächlich in der Tiefe der Erkrankung fortgeschritten. Andererseits ist das Wort Burnout natürlich für viele auch ein immer noch deutlich einfacheres Eintrittstor, dass die so für sich quasi kommen oder sagen, ich habe hier schon mal, gibt es im Internet ja auch so Selbsttests, das habe ich schon mal für mich gemacht und das trifft doch zu, natürlich auch mit dem, und ich habe echt nochmal alles gegeben und habe irgendwie im Job geguckt, aber jetzt konnte ich nicht mehr ab zum gewissen Punkt.
Also die körperliche Erschöpfung ist dann etwas, was die Männer zu euch führt. Und ich hänge noch so ein bisschen bei der Traurigkeit. Das fand ich ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, Traurigkeit wäre jetzt bei der Depression allgemein ein ganz wichtiges Kriterium oder ein starkes Kriterium. Und bei Männern finden wir es nicht so. Männer empfinden ja auch Traurigkeit oder eher nicht? Oder haben sie einen schwereren Zugang dazu? Was ist deine Erklärung dafür?
Also das Letztere, was du gesagt hast, es ist tatsächlich die Traurigkeit, die ist vorhanden, aber es ist der Zugang dazu oder es ist so dieses, ich muss die unbedingt noch mit allen möglichen Dingen überdecken. Also wenn man im Gespräch jemanden hat, der dann auf einmal anfängt zu weinen, dann kommt es oft dazu, dass der dann sagt, das wollte ich doch nicht, das darf ich jetzt auch nicht. Und wenn man dann immer so nachfragt, wie kommen Sie denn eigentlich da drauf, weil scheint Ihnen ja tatsächlich sehr schlecht zu gehen und das ist doch auch angemessen und in Ordnung, wenn einen dieses Gefühl so bewegt, dann kommen oft natürlich auch so biografische Elemente. Ja, aber in meinem Elternhaus hieß es auch immer, also du darfst da nicht weinen, du bist halt immer stark und wir sind hier die beiden Männer im Haushalt und müssen irgendwo auch vorankommen. Also die Symptome sind natürlich genauso da wie bei den Frauen, aber sie sind massiv verdeckt oder überformt und sind eher so hinter der Fassade. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch dahin zu kommen, weil nur darüber gelingt es dann auch therapeutisch erfolgreich zu werden.
Im Vorgespräch, da hast du mir einen ganz interessanten Fakt erzählt, über den habe ich noch lange nachgedacht, weil ich den so spannend finde. Du hast nämlich gesagt, der Auslöser ist häufig eine Zurückweisung oder eine Enttäuschung gewesen, die diese Männer in ihrem Leben erfahren haben. Und das war dann so der letzte Tropfen oder der Auslöser dafür, dass dann der Zusammenbruch kam oder die Schlafstörungen extrem waren oder der Alkoholkonsum extrem war und dass sie dann zu euch gekommen sind. Kannst du uns das nochmal so ein bisschen einordnen? Also Zurückweisung erleben wir ja alle im Alltag. Also wir kriegen vielleicht einen Korb beim Date, wir kriegen eine Beförderung nicht. Wir werden nicht eingeladen zu irgendeiner Party. Also es sind ja so ganz alltägliche Dinge. Die Karriere entwickelt sich nicht so, wie man sich das so irgendwie geträumt hat. Jemand mag einen nicht. Der neue Chef sagt, wir wollen jemand anders haben und so weiter. Und dass das aber plötzlich in so einer Männerbiografie, offenbar anders als in Frauenbiografien, ein ganz starker Auslöser sein kann für eine psychische Thematik.
Genau, das ist, so wie du es skizzierst hast, oft so der Punkt, der dann das ganze System unter Umständen nochmal in den Grundfesten erschüttert hat, zum Einbruch gebracht hat. Wenn man die Patienten so in ihrer Geschichte anguckt, hat sich da über einen langen Zeitraum zwar auch unter Umständen so eine Stresssymptomatik oder so ein dysfunktionaler Umgang mit Stressoren entwickelt. Nur dann kommt es oft an so einer bestimmten Stelle dazu, dass dann, nehmen wir jetzt mal so ein Modell im Job, dass dann beispielsweise jemand anders jetzt die Position gekriegt hat, sowas wie so eine Gratifikationskrise auslöst, dass diejenigen dann selber für sich auch sagen, aber ne, das stand doch eigentlich mir zu, ich habe dafür auch alles irgendwo noch gegeben, wo wir jetzt vielleicht sagen würden, gut, das würde uns auch ein Stück weit kränken, da würden wir uns drüber ärgern, aber dann doch relativ rasch auch wieder dazu kommen und sagen, gut, gucken wir prospektiv oder manchmal vielleicht sogar drauf schauen und sagen, ist vielleicht nicht sogar besser, die Position zu behalten, die ich jetzt habe, weil was bringt die andere mit sich? Aber das wird so als sehr, sehr tiefgreifende, hochpersönliche Kränkung erlebt und darüber kommt dann oft der Betroffene kaum noch raus aus diesem Szenario oder es wird zum den Alltag oder die Gedankenwelt bestimmenden Inhalt. Das heißt, ich habe gar keine Chance mehr, auf andere Schauplätze auszuweichen, die mir vielleicht guttun würden und habe immer wieder oder hänge an dieser Thematik auch so fest.
So wie du es erklärst, verstehe ich das so, das Fass war schon sehr voll. Vielleicht gab es auch eben, Traurigkeit war davor das Thema, eben keinen guten Zugang zur Traurigkeit auch bei anderen Themen. Also Coping-Strategien, Strategien umzugehen mit Rückschlägen. Und dann kommt so das Letzte noch. Und ist es ein Unterschied, ob das jetzt jemand ist, der 23 ist oder 53?
Ja, gibt es schon gewisse Unterschiede bei den jüngeren Klienten ist es zumindest eher rascher möglich, die wieder auch in so eine andere Richtung zu bekommen. Also ich sag mal so, so ein Stück, das Leben ist ja noch vor mir und so in der Gruppe der 50- bis 60-Jährigen mischt sich da relativ rasch natürlich auch so, ne, dieses Gefühl, das war jetzt ja auch meine letzte Chance, ne, da wird es ja nicht nochmal sowas geben, was man mir irgendwo offerieren wird, was natürlich auch bedeutet, ich muss dann im Therapeutischen, insbesondere in den Einzelnen, auch sehr genau gucken, also kann ich da zum Beispiel mehr biografisch nochmal schauen. Jüngere bringt natürlich noch nicht so eine Biografie mit und das tatsächlich der Situation dann auch anpassen. Auch hier geht natürlich, man kann das nicht über alle Patienten ausstreuen, aber man findet eben solche Entwicklungen dann doch in einer nicht geringen Anzahl.
Genau, also völlig klar, wenn wir über Dinge reden, dann sind es eher so Häufungen statt 100%, sondern eher so Beobachtungen. Und genau deshalb finde ich es auch interessant, weil das ja auch wieder eine Möglichkeit bietet, für die Hörerinnen und Hörer nochmal über sich selbst auch nachzudenken. Weil wenn wir über eine psychische Erkrankung sprechen, dann denken ja viele über ein ganz traumatisches Ereignis nach. Also der Autounfall, der Überfall, die Vergewaltigung oder was auch immer, was einen so völlig aus der Bahn geworfen hat oder der Todesfall von jemandem, eine schwere Erkrankung, die man bekommt. Aber jetzt geht es um eine Beförderung, die man vielleicht nicht bekommen hat. Und es ist ja auch völlig nachvollziehbar, ab einem gewissen Alter oder wenn man sich in einer Firma irgendwie hingearbeitet hat und auch glaubt, gut zu sein und auch an der richtigen Position zu sein. Und dann kommt dann vielleicht auch eine willkürliche Entscheidung, dass einen das natürlich kränkt und man sich auch fragt, was sind meine Optionen? Man fühlt sich nicht wertgeschätzt. Das sind ja alles ganz wichtige Themen. Aber deshalb ist es nochmal so interessant, auch gerade in unserer heutigen Welt auch, wo ja Arbeit eine ganz große Rolle spielt. Selbstverwirklichung ist oft so ein Thema. Auch hier nochmal sich zu fragen, wie stark bin ich eigentlich gekränkt, auch in den Kontakt zu treten mit den eigenen Kränkungen. Und hier würde mich deshalb an der Stelle interessieren, was ist denn deine Erfahrung bei Frauen? Frauen vielleicht auch so zwischen 50 und 60, wo jetzt eine Schranke kommt bei der Karriere, weil sie nicht befördert werden, jemand anderes kriegt die Beförderung. Wie reagieren denn im Durchschnitt Frauen oder hast du da andere Beobachtungen gemacht?
Gut, wir hatten ja vorher schon so dieses, also Emotionalität ist ein deutliches Stück im Vordergrund. Wir haben auch tatsächlich, es gibt bei uns auch eine Frauentagesklinik, wo wir auch gerade so die Gruppe der 50- bis 60-Jährigen in nicht geringer Anzahl haben. Da geht es oft eher um auch so Geschehnisse wie, ich habe beispielsweise, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, für die Kinder meine berufliche Karriere geopfert und jetzt sind die irgendwie aus dem Haus und es steht so ganz viel Leere davor. Und da haben wir so die Erfahrung gemacht, geht's eher darum, dann nochmal so den Alltag füllende, konstruktive Dinge zu entwickeln. Aber Frauen sind relativ rasch problemlösestrategisch mit dabei. Oder man kann die eher in diese Ebenen ein wenig schneller tatsächlich auch mit reinbekommen. Und sie sind eben, das, was wir vorher auch schon mal betont hatten, sind doch sehr viel schneller tatsächlich dabei, sich auch therapeutische Angebote zu suchen. Natürlich finden wir auch da so genauso die Stereotypien, wie wir sie bei den Männern haben. Oder man findet auch die karrieristisch immer voranstrebende Frau, die jetzt vielleicht genauso dieses vorher skizzierte Männerbild hat, die gibt es natürlich auch mit dabei. Also auch da wieder, man muss sehr genau gucken, heterogenes Bild, aber Häufungen an der einen oder anderen Stelle tatsächlich immer wieder.
Und jetzt würde mich interessieren, vielleicht kannst du uns so eine kleine Palette mal auffächern von Möglichkeiten, was du Menschen empfehlen würdest, die mit so einem Lebensereignis, was ja offenbar für die Psyche relevant zu sein scheint, besser umgehen können. Ein Rückschlag im familiären, im beruflichen, wenn etwas sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das gewünscht hat, wenn man vielleicht auch überrascht ist im negativen Sinne von einer Entscheidung, keinen Einfluss darauf hat. Was wäre jetzt eine gute Möglichkeit mit all dem, Frustration, Enttäuschung, nicht sich wertgeschätzt fühlen, auch vielleicht die Perspektive beschränkt fühlen. Wie könnte man jetzt auf eine gesunde Weise mit so einem Lebensereignis umgehen?
Wenn wir jetzt einfach mal das Ganze betrachten, außerhalb irgendeines professionalisierten therapeutischen Hilfesystems, ist es natürlich immer super entscheidend, wenn ich jemanden habe, mit dem ich es überhaupt besprechen kann. Also nie unterschätzen, sei es Freunde, sei es Partner. Also habe ich eine Chance, es irgendwo zu artikulieren, kann ich mir vielleicht auch eine Betrachtung von draußen auf die Situation einholen, weil wenn es dann schon so einsetzt, dieses Ich verhalte es für mich, ich fresse es in mich rein. Auch hier wieder so die Frage, nochmal vielleicht so Metaebene einnehmen, auf das gucken, was ich insgesamt habe. Ist das wirklich jetzt dadurch, dass es alles negativ ist? Da finde ich es tatsächlich auch probat, durchaus Sachen aufzuschreiben. Also gibt es so eine schöne Begrifflichkeit, vielleicht alles irgendwie, was ist jetzt schlecht, was ist gut, nochmal auf ein Blatt Papier zu bringen und dann vielleicht auch zu schauen, wie so eine Entsumpfung im Kopf nochmal zu gucken, ist da nicht doch ganz schön viel Gutes auch wirklich mit dabei? Natürlich auch so diese vorher erwähnten Dinge wie rausgehen, Dinge für sich machen, die einem noch viel vermitteln, wird natürlich deutlich an der Stelle bei der einen oder anderen Situation ist natürlich dann hilfreich, wenn man eine aufmerksame Umgebung hat, wenn die dann auch vielleicht ein Stück mitkriegen und sagen, Mensch, irgendwo bewegt dich doch im Moment tatsächlich was, oder die auch unterstützen, manchmal einen so ein Stück im wahrsten Sinne des Wortes rausziehen oder so dieses, da ist irgendwie mein Hund, ich muss jetzt irgendwie mit dem raus, also ein bisschen auch so Dinge, die mit einer gewissen Selbstverständlichkeit passieren, weil wenn ich an der Stelle schon vielleicht anfangen würde, na, du bräuchtest doch vielleicht jetzt mal irgendwo stützende Gespräche oder so dieses therapeutische Überschreibe, machen viele an der Stelle eher dicht. Also eher so im Sinne von besorgtem, freundschaftlichem Begleiten, aber auch ganz pragmatisch gucken, hey, was können wir vielleicht jetzt auch tun? Was hast du immer gerne gemacht? Auch wenn derjenige sich vielleicht so ein bisschen sträubt, sondern ach komm, wir machen das jetzt mal zusammen und ich bin dabei. Und dann kriegt man doch so einige wieder, finde ich, auf so einen Weg. Und dann löst es sich auch ein Stück weit.
Nun leben wir ja in einer Zeit, wo wir jetzt nicht im Teletubby-Land leben und grüne Wiesen und bunte Blumen und die Sonne scheint jeden Tag, sondern es gibt eigentlich sehr viel Stress im Alltag von sehr vielen Menschen. Arbeitsstress, Beziehungsstress, Social-Media-Stress, die externen Nachrichten, Krieg, Viren, alles, was da uns so jeden Tag so um die Ohren gehauen wird. Das heißt, man kann ja eigentlich als Mensch, wenn man jetzt sagt, ich bin gestresst, dann würden alle anderen nicken und sagen, ja, so kenne ich, geht mir auch so. Scheiß Zeit, so. Ab wann würdest du sagen, würde man jemanden wirklich eine Therapie empfehlen? Oder wann kann man selber bei sich spüren durch bestimmte Symptome, dass die Traurigkeit, dass die Antriebslosigkeit, dass die Schlaflosigkeit, dass die Müdigkeit nicht mehr in einem normalen Spektrum ist, sondern dass man jetzt schon so ein bisschen in den Kredit geht und eigentlich immer in so eine Abwärtsspirale weiter reinkommt?
Also trifft uns beide ja wahrscheinlich genauso, dass wir Schlafstörungen haben wir auch immer mal. Es gibt immer wieder so Tage, wo das entsprechend nicht so gut ist. Aber wenn sich Symptome, wenn wir jetzt mal beim Schlaf bleiben, wenn ich anfange, über mehrere Wochen immer die Nächte nochmal wieder nachzudenken, es nicht mehr erholsam ist, wenn ich vielleicht auch bei mir merke, ich werde in bestimmten Situationen relativ schnell gereizt, kurz angebunden, bin eigentlich so ein Stück gar nicht mehr ich selbst an solchen Punkten und dann auch für mich vielleicht wirklich so dieses immer ermatteter, immer weniger Energie, fange auch an, bestimmte Sachen, die mir jetzt zum Beispiel auch so soziale Dinge, ich bin immer mit meinen Freunden jeden Dienstag irgendwo hingegangen, fange ich an, nicht mehr zu machen, dann sollten schon so langsam die Alarmglocken tatsächlich läuten. Ist auch gar nicht selten, dass es sogar von außen zwar auch gewisse Rückmeldungen gibt, aber die werden natürlich oft dann erstmal abgewehrt oder es setzt so auch so dieses ein, natürlich schaffe ich meine Sachen noch. Und klar, habe ich das alles noch im Griff. Aber wenn gerade so der Faktor Zeit da reinkommt, also Symptome zunehmend über einen längeren Zeitraum, sollte einen schon dazu bewegen, drüber nachzudenken, brauche ich da vielleicht irgendwo, ne? Erstmal kann es ja auch nur eine reguläre Beratung sein. Also ich würde auch immer gar nicht gleich von Therapie reden. Manchmal hilft es ja, das Ganze nochmal für sich einordnen zu können oder da schon mal so ein paar pragmatische Tipps für sich tatsächlich mitzunehmen. Aber auch hier würde eben wieder gelten, je früher ich natürlich so etwas für mich suche, desto größer die Chance, dass es sowieso überhaupt gar nicht das Level einer Diagnose erreichen muss und dann vorher schon, ja, du hast vorher so schön gesagt, auch so Coping-Strategien, solche Dinge, wenn die zur Anwendung kommen, habe ich natürlich eine größere oder relativ größere Chance, dass es gar nicht erst professionelles Versorgungssystem werden muss.
Ja, und wenn ich dir so zuhöre, denke ich auch gerade, die Kriterien sind ja doch auch weich. Also ab wann habe ich denn wirklich gar keine Lust, jemanden zu treffen und empfindet es vielleicht sogar auch gerade den Rückzug als sehr heilsam? Also dass ich sage, um Gottes Willen, ich will gar nicht jetzt wieder zum Kegeln, um so plakativ zu bleiben, immer dienstags gehen, sondern ich bin so froh, hier zu Hause zu sitzen und jetzt eine Therapie zu machen, damit ich wieder Dienstag zum Kegeln kann. Das ist mir alles zu viel, mir geht's ja gut hier auf dem Sofa. Also dass diese Coping-Strategie ja einem im ersten Moment erstmal auch wieder Erleichterung erschafft. Das ist so ein bisschen anders als bei körperlichen Sachen. Also da weiß ich einfach, oh Gott, ich übergebe mich immer, wenn ich das esse oder ich kriege Durchfall oder ich kann gar nicht mehr auftreten mit meinem Bein, weil das so wehtut oder so. Und da habe ich so ganz klare Kriterien, wo ich dann irgendwann sage, jetzt muss ich aber echt mal zum Arzt, zur Ärztin gehen. Und bei der Psyche ist es ja dann doch so ein bisschen wabelig und man hat es nicht so ganz genau, wie oft darf ich denn schlecht schlafen? Und ab wann habe ich denn das Thema, dass es jetzt irgendwie sich richtig angeschaut werden muss?
Wie oft darf ich nicht kegeln? Also das ist tatsächlich ja auch so ein vielleicht ist es für eine Situation ja total gut gewesen zu sagen, ich habe heute den ganzen Tag 5 Sitzungen hintereinander und es ist so angenehm, mal gar nichts mehr irgendwie zu hören. Nur wenn ich das natürlich auf einmal jeden Dienstag schaffe ich es nicht mehr, sich über eine ganz lange Zeit hinzieht. Also dann wäre wieder so dieser Alarmglockeneffekt. Aber es ist leider nicht so dieses Laborwert sagt, okay, ab verpassten Kegelabend 3, jetzt musst du unbedingt irgendwie reagieren. Das macht es leider wirklich schwierig.
Ja, und dann kommt ja wirklich auch noch das ganze Soziale dazu. So, dann musst du vielleicht deinem Arbeitgeber auch sagen, jetzt will ich da 2 Monate oder 6 Wochen in der Klinik gerne sein. Oder der Familie das sagen, man muss einen Therapieplatz finden. Jetzt geht's ja richtig los, auch anstrengend zu werden plötzlich. Das ist ja auch nochmal eine große Herausforderung. Da ist man nun schon erschöpft, genervt von vielen Sachen, frustriert, erlebt Zurückweisungen und dann ruft man bei 10 Therapeuten an und hört, Liste ist voll. Da geht's ja eigentlich weiter. Hast du da noch einen Tipp für Leute, die eigentlich sagen, oh Gott, ich will was tun, aber jetzt erstmal an geschlossene Türen stoßen?
Hier ist ein großes Manko, was du beschreibst, tatsächlich an dieser Stelle natürlich das ambulanten Versorgungssystems. Es ist ganz schwer, Psychotherapieplätze zu bekommen, was zum Beispiel auch so ein Faktor war, dass wir gesagt haben, wir versuchen eher niederschwellig tagesklinische Angebote zu streuen, weil da eben nicht so lange Wartezeiten sind, weil man doch tatsächlich die Stabilität oder manchmal auch so Zeiten überbrücken kann, wo sonst eben so ein Suchen tatsächlich zu einer noch weiteren Verschlechterung geführt hat. Nur ich würde so ein bisschen zu den vorher gesagten Sachen auch noch zurechtkommen, also so oder zurückkommen, so dieses sei so ein Stück auch selbstwirksam, guck nochmal für dich, welche Sachen sind irgendwie umsetzbar, was kann ich selbst machen, also so auf sich so ein Stück nicht die eigene Handlungsfähigkeit tatsächlich nehmen lassen. Ist natürlich schwer, so wie du sagst, dann rufe ich bei irgendwelchen Therapeuten oder versuche anzurufen, weil in der Regel habe ich ja erstmal einen Anrufbeantworter meistens dran, der mir dann auch sagt, okay, morgen zwischen 12 und 13 Uhr, da können Sie entsprechend nochmal anrufen, dann ist er leider besetzt. Und dann versuche ich es irgendwie nochmal und dann habe ich natürlich irgendwo fast das Vorherige auch wieder die Zurückweisung, weil ich komme noch nicht mal an diesen Punkt. Und wenn man gemein ist, ist das ja fast so ein Selektionsmechanismus. Das heißt, die mit den besten Ressourcen kriegen am Ende dann den Platz. Und die ihn vielleicht, ich will es nicht sagen, nötiger hätten, aber schon deutlich tiefer in der Krise drinstecken, die schaffen es dann gar nicht mehr.
Jetzt haben wir mehrmals über Coping-Strategien gesprochen. Also der Begriff meint ja eine Bewältigungsstrategie mit einer Krise, mit einem Stressor, irgendwie mit einer Unzufriedenheit umzugehen. Jetzt interessiert mich nochmal, weil du vorhin gesagt hast, Männer haben oft andere Coping-Strategien als Frauen. Also zum Beispiel der Alkohol, den hattest du erwähnt, oder auch vielleicht eine gewisse Wut oder Aggressivität statt Trauer. Wir wissen auch, die Suizidzahlen, da haben Männer 3-mal so viele Suizide wie Frauen. Also haben häufig eben auch eine sehr radikale Art, mit einer Unzufriedenheit, mit einer Traumatik umzugehen. Hast du für uns so einen Lackmustest, an dem man irgendwie erkennen kann, ob meine Coping-Strategie gesund ist, ob meine Coping-Strategie wirklich zielführend ist oder ob sie mir nur in dem Moment eine Erleichterung verschafft und mich besser fühlen lässt, aber eigentlich vielleicht Dinge sogar schlechter macht? Also woran merke ich, dass jetzt zum Beispiel den Kegelabend abzusagen wirklich eine gute Sache ist oder ob das nicht eher eine Flucht ist und die Sachen eher schlimmer macht?
Zum einen brauche ich natürlich so eine gewisse Fähigkeit, um in mich reinzuhören. Wenn ich jetzt, nehmen wir so ein Beispiel, wieder durch diese Absage des Kegelabends merke, okay, für den Moment ist das jetzt hier so ganz angenehm, ich kann hier irgendwo sitzen, aber dann vielleicht doch wieder so spüre innerlich, na, so richtig zur Ruhe komme ich jetzt auch nicht an der Stelle. Das kann schon mal so ein Moment sein. Und natürlich bei Männern immer wieder so dieser Fokus darauf, Coping-Strategien, die leistungsorientiert sind, die würden mich immer skeptisch stimmen. Also ich sage nur so dieses, okay, ich versuche jetzt, ich gehe dreimal die Woche laufen. Und nächste Woche ist es vielleicht viermal, sehen wir immer wieder auch bei unseren Patienten, wo man dann eher so sagt, okay, jetzt geht es darum, Bremsklötze anzulegen oder auch so ein Stück zurückzuziehen, weil dann erschließe ich mir so dieses nächste Leistungsfeld und wieder Überforderung. Und wenn dann dabei auch noch so die Körperlichkeit die ganze Zeit, also so diese Mattigkeit weicht irgendwie gar nicht. Ich habe trotzdem die 10 Kilometer zwar geschafft, aber es bleibt immer am Ende irgendwo in so einem Gefühl, der eigentlich bin ich platt und kaputt. Also das sind Punkte, die kann man zumindest so für sich tatsächlich nutzen. Wieder die Frage, brauche ich auch eben jemand von außen, der mit drauf schaut? Oder ist es gut, wenn ein Partner, ein anderer dann irgendwann auch sagt, also okay, also wenn du jetzt 5-mal die Woche raus und einen halben Marathon läufst, aber eigentlich habe ich das Gefühl, du bist echt geschafft und hilft dir das jetzt an der Stelle? Also so ein Stück, so diese, nicht irgendwie, lass das doch mal sein wieder, sondern eher im Sinne von, ich sorge mich da um dich und es verwundert mich ein Stück weit, können wir es gemeinschaftlich vielleicht auch erklären?
Ja, also das finde ich ein super Hinweis, weil es ja nochmal sowas ganz praxisnahes ist, alltagsnahes ist und wo auch jeder für sich selbst gleich nochmal überprüfen kann, was sind denn meine Strategien gewesen, um aus einer Anspannung im beruflichen Kontext vielleicht rauszukommen und sind das nicht ganz ähnliche Mechanismen wieder. Im Vorgespräch haben wir uns auch darüber unterhalten, dass durch die Corona-Zeit tatsächlich auch nochmal eure Klinik und auch viele andere Therapieangebote geradezu überschwemmt worden sind, weil da natürlich nochmal ganz viele Belastungen aufgetaucht sind, also auch existenzielle Bedrohungen plötzlich da waren. Es ging um Themen wie Leben und Tod. Es ging aber auch um Existenzen. Also Betriebe haben Pleite gemacht oder Selbstständige konnten teilweise nicht arbeiten, Künstler, Künstlerinnen und so weiter, die dann wirklich auch existenziell bedroht waren. Plus natürlich alles das, was als gute Coping-Strategie da ist, um für Entspannung und neue Kraft zu sorgen, wegfiel. Freunde treffen, Kegeln, um das nochmal zu bedienen, in den Urlaub fahren. Alles ging nicht mehr. Und das hat ja, das sehen wir in den Krankenkassendaten ja ganz deutlich, in allen Altersgruppen, ganz besonders in den jungen, interessanterweise, in jungen Altersgruppen, zur Zunahme von Depressionen geführt, von Angst geführt. Auch Essstörungen haben massiv zugenommen. Es gab noch nie so viele Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen wie in dieser Zeit. Und das ist ja wirklich alarmierend. Und ich glaube, die Corona-Zeit ging so 4 Jahre, könnte man ungefähr sagen. So eine richtige Aufarbeitung gibt es ja leider noch nicht, dass man mal guckt, was haben denn Maßnahmen bewirkt im positiven Sinne, was haben Maßnahmen bewirkt im negativen Sinne. Und das erscheint mir ganz wichtig, weil wenn wir über Gesundheit nachdenken, dann können wir ja nicht nur darüber nachdenken, ob man sich mit einem Virus ansteckt, sondern müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, was Veränderungen im Alltag, im beruflichen Alltag, im privaten Alltag und natürlich auch eine Medienflut, also wie reden wir über eine Krise, dass das psychisch mit Menschen was macht und ganz fundamental was macht und krank machen kann. Was wäre denn deine Empfehlung im Umgang mit solchen großen Krisen, die ja immer wieder da sind? Wir haben jetzt auch Krieg vor der Haustür sozusagen, eine Kriegsberichterstattung, die sehr nah kommt, auch Kriegsängste bei sehr vielen Menschen. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt in so einer Corona-Aufarbeitungsgruppe wärst, mit deiner Erfahrung, was die Psyche angeht, die psychische Gesundheit angeht und was du eben jetzt auch erlebst für Krankheiten, die daraus erwachsen sind. Wie müsste man Maßnahmen diskutieren oder gestalten, damit wir nicht so einen Boomerang-Effekt haben und so viele psychische Leiden dadurch provozieren?
Also ist ein sehr feines Beispiel dafür, wenn man gerade so auch die Corona-Zeit anschaut, würde ich auch da sehr dafür plädieren, sich einfach vorwurfsfrei diese betroffenen Maßnahmen anzuschauen, auch nochmal zu überlegen, was hatten die am Ende für einen Effekt. Und das war natürlich zum einen ein relativer Aktionismus, der da stattgefunden hat, auch aus der Unwissenheit der Situation, der Bedrohung oder wahrgenommenen Bedrohung heraus. Man hat aber, sagen wir so, der Aspekt des Sozialen ist weitgehend vergessen worden, der dann eben aber jetzt, was diese Entwicklung der Erkrankung natürlich angeht, ein ganz wichtiger gewesen wäre. Also klar, das ist leicht gesagt, vielleicht so dann, wo waren Grenzen auch einfach zu hart gesetzt oder haben uns allen an der Stelle tatsächlich auch nicht gut getan. Mir fehlt halt häufig auch so dieses, es war ein Maximum an Überhäufung mit Informationen. Wenn ich mir dann so vorstelle, ich sitze eh schon in so einem Kokon und alles dringt von außen auf mich ein. Auch da machen wir es zum Beispiel mit den Patienten oft, dass wir auch so gucken, wie viel mediales Teilhaben pro Tag ist sinnvoll oder was kann ich tatsächlich auch mal an die Seite legen, bewusst eine Situation an der Stelle dann anders auch nochmal genießen. Leider haben eben viele tatsächlich in diesem Zeitraum auch soziale Fähigkeiten verlernt. Das sehen wir maximal bei vielen von den jungen Erwachsenen. Wir haben auch so einen Bereich junger Erwachsener, da können wir problemlos die Zahl verdoppeln der Therapieplätze. Wir hätten immer noch eine maximale Warteliste und das sind natürlich schon so Dinge, wo man mit so gerade im Nachhinein vielleicht auch nochmal so der Aspekt Gesundheitsplanung, auch was ist sozusagen wichtig in dem öffentlichen Wahrnehmen von Gesundheit, wie kann ich das gut regulieren und manchmal auch so eher von dem auch an der Stelle ja fast krankheitszentristischen wegzukommen. Da war der Virus, da war der Feind und das müssen wir tun. Aber vielleicht wäre ja eher auch hier die berechtigte Frage gewesen, heißt ja Gesundheitssystem, orientieren wir uns ein Stück mehr an dem, was gesund und Gesundheit letztlich dann mit reinbringt. Aber es ist echt vieles über die Zeiten verloren gegangen. Wir haben immer wieder auch noch Patienten, die jetzt so im Homeoffice sitzen und sagen, irgendwie tut's mir nicht gut. Also der persönliche Kontakt und dieses schnelle Klären, Treffen in der Teeküche, auf dem Flur. Ich war da echt kreativer. Ich habe viel, viel mehr Lösungen hingekriegt. Also wir haben auch mit manchen so Strategien erarbeitet. Die sitzen im Homeoffice, die gehen morgens raus, gehen dreimal um den Block, wenigstens so diesen gefühlten Weg zur Arbeit zu haben oder auch zu sagen, richtet euch einen eigenen Bereich ein und mischt es nicht zu sehr. Also da ist ganz schön viel auch in Ungleichgewicht geraten.
Das ist natürlich auch etwas, was ich in den Unternehmen wahrnehme, dass es da einerseits natürlich Leute gibt, die feiern das Homeoffice und die sagen, alles ist dadurch leichter geworden, Kinder abholen und genau Arbeitsteilung in der Familie, super gut und die freuen sich darüber. Aber ich erlebe auch einen Großteil von Menschen, die sagen, es ist irgendwie schwer, sich zu motivieren oder kreativ zu sein oder eben auch Konflikte zu besprechen. Es geht am Kaffeeautomaten in der Kantine nochmal ganz anders, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie hast du das vorhin gemeint, als zu sagen, lass uns nochmal eine Teams-Session machen. Da passiert jetzt schon viel und eben auch, dass man unter Umständen tagelang eigentlich zu Hause sein kann, die Pizza sich liefern lassen kann, sich vom Rewe was liefern lassen kann und nicht mehr rausgehen muss und auch, ja, Arbeit ist ja eigentlich auch schön wegen der anderen Menschen häufig, weil man andere kennenlernt, andere Erfahrungen auch macht und so weiter. Genau, ich wollte noch einmal zu dem Punkt, dass es eben so schwierig ist. Also angenommen, morgen sagt die WHO, es gibt ein neues Bakterium oder ein neues Virus. Und dann bist du eingeladen, in so einer Maßnahmengruppe deine Empfehlung abzugeben. Und dann sagt ein Mediziner, wenn die Leute zur Kegelbahn gehen, dann werden die sich anstecken und sterben. Und du sagst, ich würde aber gern, dass die zur Kegelbahn gehen können, damit die soziale Kontakte haben. Und da schlägt ja erstmal wahrscheinlich das Argument, die stecken sich an und sterben vor. Das tut ja Psyche gut, obwohl wir ja wissen, Stress schadet ja auch dem Immunsystem. Wir werden ja auch anfälliger für Infekte im Stress. Aber das ist ein echtes Dilemma. Also wie kann man denn bei künftigen Krisen die Psyche nicht vergessen?
Also der eine hat natürlich jetzt die riesige Argumentationskeule in der Hand. Ich sag mal so ganz überspitzt gesagt, wenn derjenige verstorben ist, ist die Psyche natürlich jetzt auch nicht mehr die unbedingte Problematik oder Thematik. Trotzdem an der Stelle fände ich immer wieder berechtigt, dann wenigstens die Frage zu stellen, heißt es, es geht gar nicht oder eher nochmal so dieses, wie könnte es, mit welchen Maßnahmen eben doch gehen. Und das ist, finde ich, gerade am Anfang in der Corona-Zeit eben nicht der Fall gewesen. Das waren eben maximal ausgesprochene Sanktionen, was jetzt auch gar keine Bewertung sein soll, sondern wahrscheinlich, ne, wir haben alle so reagiert, wir waren überfordert, aber zukünftig tatsächlich so dieses, was geht doch noch, gibt es Formen von Abstand, die aber noch eine gewisse Form von Nähe ermöglichen würden und es nicht immer gleich so als, es gibt keine andere Lösung oder es gibt nur diese hundertprozentig sofort durchzusetzende perfekte Lösung, sondern so ein bisschen der Psychiater, der in der Runde sitzt, am Ende nochmal den Finger hebt und sagt, aber vielleicht könnte man an der Stelle ja nochmal über Folgendes nachdenken, also mehr so ein, besinnt euch nochmal auf, tritt ja auch wieder fast zu diesem, nicht gleich immer so losstürmen, sondern das bitte planerisch und gezielt und abgewogen tun.
Ja, auch mitdenken, was hat das für Kollateralschäden zur Folge? Das ist ja ganz wichtig. Und mein Eindruck ist, gerade am Anfang der Corona-Zeit war es eigentlich für viele Leute natürlich eine Belastung, aber irgendwie auch so eine Gemeinschaft und auch, das hat irgendwie auch Kraft gegeben, gemeinsam in einem Boot zu sitzen. Und belastend wurde es, glaube ich, nicht durch die 2 Wochen Lockdown am Anfang, sondern einfach durch dieses nie enden wollende und man hat auch keine Perspektive gehabt und Perspektiven sind auch immer wieder eingerissen worden und es war so eine Dauer Schleife, so eine Hilflosigkeit, die sich dann ja so einstellt bei Menschen und ja auch einen extremen Stress bedeutet, eben auch gerade wieder für Ladenbesitzer, für Künstler, aber auch so, wann kann man wieder Urlaub machen, wann kann man tanzen gehen, wann ist die Bedrohung vorbei, und diese Dauerbelastung, dafür ist unsere Psyche ja gar nicht gemacht. Und darum war ja auch nochmal ganz gut, was du vorhin gesagt hast, dass man eben auch selber guckt, der Medienkonsum, wie viel möchte ich denn konsumieren, weil das haben wir schon in der Hand, das können wir dann schon auch bei der nächsten Krise, die uns irgendwie belastet, wo wir merken, da kreisen die Gedanken drum oder da kriege ich Angst oder so, dass man auch hier nochmal guckt, lieber gezielt, vielleicht länger in die Tiefe mal sich informieren, anstatt diese Snacks überall. Und das ist ja schon etwas, was uns auch wieder eine Handlungsfähigkeit zurückgeben kann an der Stelle.
Absolut, und wäre ja auch, vielleicht brauche ich dazu manchmal auch Pragmatismus, dass ich mir wirklich aufschreibe, mein Handy liegt jetzt erstmal irgendwie in der Schublade oder bitte denk dran, das. Und was du vorher so geschildert hast, wenn man so auf die Corona-Zeit guckt, ist es ja fast auch so ein Paradebeispiel für Entstehung von seelischen Erkrankungen. Ein andauernder, manchmal eher nur erstmal so subsyndromaler, aber über einen langen Zeitraum die Betroffenen beschäftigender Stress, der dann am Ende dazu führt. Am Anfang, das habe ich auch noch so in Erinnerung, da war Energie, da war, wir helfen uns gegenseitig. Also wir mussten da zum Beispiel einige unserer Tageskliniken dann schließen, weil wie in dem System hieß es, nein, also in Praxen, man darf sich da irgendwie nicht mehr begegnen. Dann haben wir trotzdem geguckt, wir sind Teil des Teams hier in die Klinik, wir haben versucht, Wochenendprogramme mit den Patienten zu machen, also gerade auch im Bereich junger Erwachsener. Und da ist auch ganz viel an richtig Gutem, an Ressource entstanden, und auch mancher der Patienten war da auf einmal zu fähig zu Sachen, die man ihm vorher gar nicht zugetraut hat. Auch das ist zum Beispiel so ein Ergebnis, wo ich auch manchmal denke, glaubt mehr an die Ressourcen auch der Menschen, die wir hier im Alltag haben. Die können häufig viel, viel mehr, als wir das meinen.
Und wenn jetzt noch so eine richtige Aufarbeitung fehlt, so kann ja trotzdem jeder für sich so eine kleine Aufarbeitung machen und sich ja mal bewusst machen, was waren denn meine Coping-Strategien? Wie bin ich denn umgegangen mit Angst, mit Einsamkeit? Ab wann habe ich gemerkt, dass es mir zu einsam wird auch so? Und habe ich dann gefuttert oder Fernsehen geguckt? Und klappt es denn morgens 3 Runden den Häuserblock zu gehen? Bin ich da motiviert oder ist es eine schöne Idee, aber kriege ich das wirklich hin und so weiter? Ich glaube, es ist sinnvoll, diese Krisenerfahrung, die wir alle gemacht haben, das war ja schon in unser aller Leben ein großer Einschnitt, für sich nochmal zu reflektieren und dann eben zu gucken, bei der nächsten Krise, die kommt, was habe ich gelernt über mich auch und wie kann ich damit umgehen? Mich würde noch interessieren, so am Ende unseres Gesprächs, Familien sind ja einerseits ganz wichtig, weil sie einen Halt geben können, das hast du auch immer wieder angesprochen, der Partner, die Partnerin, Freunde auch, die einem so einen Hinweis geben, so achte mal auf dich oder was ist denn los eigentlich oder wollen wir nochmal über was reden? Denken wir noch einmal an die Verwandten, an die Angehörigen, an die Freunde. Was wäre eine gute Ansprechhaltung jemandem gegenüber, wo man den Eindruck hat, vielleicht auch gerade, wir reden über Männer heute in besonderer Weise, dass er hadert mit etwas oder dass es ihm nicht gut geht, dass er vielleicht ins Burnout gekommen ist oder eine Depression vielleicht sich ranschleicht oder zu viel Alkohol trinkt. Was wäre da ein guter Zugang?
So. Wir haben ja vorher immer gehört, es geht viel auch um Selbstwert, um empfundene Kränkung. Das heißt, es ist essentiell, sicherlich nicht ganz trivial, insbesondere hier Kommunikation vorwurfs- und kränkungsfrei zu gestalten. Also nicht so dieses, also ich habe gesehen bei dir, du musst jetzt Folgendes hier irgendwie anders machen. Also ich stelle gleich einen Katalog an Empfehlungen und Vorschriften auf, sondern eher wirklich auch so dieses zu vermitteln, ich mache mir echt Sorgen um dich, da verändert sich irgendwie was. Vielleicht sehe ich es ja auch irgendwie falsch, aber ich möchte dir zumindest auch sagen, das kann auch eine Hilfe sein, das immer wieder zu tun. Also auch vielleicht an der Stelle gar nicht aufzugeben, wenn der das Gegenüber jetzt erstmal gar nicht drauf reagiert oder das so ein bisschen bagatellisiert und an die Seite schiebt, trotzdem nochmal wieder den Versuch machen und sagen, du, irgendwie das Gefühl werde ich aber nicht los, und also eher so tatsächlich aufrecht dranbleiben, wenig bevormundend, Vorschriften aufstellend, so dieses, ich weiß eben besser für dich, was jetzt gut ist, weil das führt dazu, dass diejenigen häufiger sich noch mehr zurückziehen oder dann eher ins Gegenteil nochmal eher wieder sozusagen oder dysphorisch gereizt darauf reagieren. Also es ist leicht gesagt, es ist wirklich nicht einfach, aber auch immer wieder da für sich zu gucken, ich probiere es halt nochmal, weil ich glaube, das ist auch eine wichtige Situation, wenn man dann so dieses geschafft hat, dass doch jemand Hilfe annimmt, dass man selbst für sich dann auch merkt, okay, ich bin dran geblieben, ich habe zumindest meinen Anteil da gut dazu beitragen können, auch wenn es unter Umständen genauso anstrengend war auf einer anderen Ebene wie für den Betroffenen auch.
Und dass man auch wahrscheinlich erstmal mit Widerstand rechnet, weil derjenige nicht nach dem ersten Gespräch sagen wird, ah ja, stimmt, du hast recht, alles, was du sagst, stimme ich dir zu, ich muss jetzt was tun. Sondern vielleicht auch erstmal sagt, nee, ich kriege das schon hin oder das noch nicht so wahrgenommen, hat sich vielleicht auch schämt oder ganz viele Aspekte dort ablaufen können. Auch eine Bedrohung ja irgendwie vielleicht auch da ist. So, jetzt will jemand an meine Coping-Strategie, jetzt nehme ich nochmal das Wort, das funktioniert doch so gut, ich kriege das doch alles so hin und jetzt lass mich doch mal, das Bier am Abend ist doch jetzt kein Drama, so auch so festhalten natürlich an dem, was man sich so gebaut hat.
Oder sowas wie so ein Verlusterlebnis. Nimmt er mir noch das hier irgendwie insgesamt weg oder stellt mich da nochmal an der Stelle in Frage, was dann eben auch oft ja mit Angst und Scham besetzt ist.
Ja. Und allerletzte Frage dazu. Was können denn Eltern tun, um ihre Jungs, egal ob jetzt kleine Kinder oder Teenager, vielleicht zu stärken? Weil wir haben ja gehört, Männergesundheit oder eben gerade die Krankheiten haben eben häufig auch was mit einem Männerbild zu tun, mit Erwartungshaltung, mit Rollen, Klischees. Was können Familien tun, Eltern tun, um vielleicht Jungs dahin zu führen, dass sie einen anderen Zugang dazu bekommen?
Ja, das ist natürlich, es ist eine riesige gesellschaftliche Herausforderung, weil ich dann so ein Stück weg müsste von diesen Rollenmodellen, die natürlich Eltern in der einen oder anderen Weise vielleicht auch ein Stück weit tatsächlich für sich erfahren haben. Aber ich würde, also wenn ich mich zum Beispiel selbst ertappe, wenn jetzt irgendwie mein Sohn sagen würde, ich möchte jetzt das und das machen, man irgendwie denkt, das passt doch gar nicht zu der Rolle. Also mit mehr Offenheit da reinzugehen, immer wieder auch so den Horizont breit gestalten und auch da, wenn ich es hinkriege, das wertfrei zu machen oder nicht. Manchmal ertappt man sich bestimmt auch so, dann reagiere ich sofort auf irgendwas, was ist das denn jetzt? Sondern eher so zu schauen, okay, ist auch eine Möglichkeit, muss ich aber sicherlich für mich auch erlernen, aber auch so mit deutlich mehr Gelassenheit in das Ganze reinzugehen. Also nicht auch da ganz schnell Leistung und der Junge oder gut, kann ja auch bei der Frau genauso sein, das Mädel muss jetzt aber in die und die, sondern eben auch schauen, gibt es andere Möglichkeiten.
Ja, super, auch ganz alltagstauglich. Jetzt haben wir in den letzten Minuten gesprochen über Männergesundheit, gerade eben aus der psychischen Perspektive. Jetzt darfst du kreativ sein und einmal sagen, wie würdest du unser Gespräch mit einem Slogan betiteln? Also wenn du einen Slogan kreieren müsstest für diese Thematiken, für diese Botschaften, für diese Aspekte, über die wir jetzt gesprochen haben, was würdest du dieser Folge für einen Slogan geben?
Vielleicht so Männer und Frauen in seelischen Erkrankungen anders und doch gleich.
Ja, vielen Dank. Das ging schnell. Wir haben ja so viele Themen gehabt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du so schnell schon sowas Konkretes raushaust. Super gut. Vielen Dank, lieber Marc, dass du dir die Zeit genommen hast. Das fand ich ganz, ganz wertvoll, dass wir über diese Themen jetzt so sprechen konnten und du deine Expertise vor allem uns auch mal eingebracht hast, was du erlebst im Alltag und sicherlich auch das Konzept von Tageskliniken dadurch nochmal ein bisschen bekannter gemacht hast und auch bestimmt für den einen oder anderen attraktiver gemacht hast und auch nochmal so ein Verständnis mitgebracht hast. Was ist denn nun anders bei der Psyche von Frauen und Männern beziehungsweise beim Umgang mit Belastungen? Und das finde ich ganz schön, ganz wertvoll und das hilft sicherlich ganz vielen Männern und auch Frauen weiter. Also vielen lieben Dank.
Lieben Dank fürs entspannte Miteinander.
Ja, dann liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst ja für dich nochmal am Ende jetzt dir kurz die Zeit nehmen, bevor du einen anderen Podcast hörst oder kegeln gehst. Was du mitnimmst aus dem Gespräch, was dir besonders wichtig ist und vielleicht dem ja auch die Stressfaktoren, die du hast, die Krisen, die du hast oder hattest, was kannst du daraus lernen? Und ist das ein gesundes Coping, was du machst? Ist das kein gesundes Coping? Und was könnte dir helfen, tatsächlich ein bisschen gesünder, ein bisschen entspannter mit all dem umzugehen, was auch zum Leben dazugehört? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage bis bald, eine gute und achtsame Zeit.